Das Mannheimer Mozart-Orchester, geleitet von Thomas Fey, mit Musik von Antonio Salieri. Die Ouvertüre war das zur Oper La Grotto di Trofonio, uraufgeführt im Oktober 1785 im Wiener Burgtheater. Damals hieß das allerdings noch Theater am Michaelerplatz. Es bot Musik- und Sprechtheater und erst 1810 wurden die Opern vom Spielplan geschmissen. 100 Jahre nach der Premiere dann von La Grotto di Trofonio zog das Haus an die neu erbaute Ringstraße und wurde zum eigentlichen Burgtheater, das heute so berühmt ist in der Welt, dass man nur noch die Burg sagt. Karl Heindl ist sozusagen der Burgherr, in der Burg nämlich quasi zu Hause, zuständig für die Sicherheit und auch für die Besucher dort. Guten Morgen, Herr Heindl.
Guten Morgen.
Die Burg, sagt man allgemein, es heißt das Burgtheater, es sind Burgschauspielerinnen und Burgschauspieler, die dort spielen. Warum denn eigentlich die Burg?
Der Name kommt ursprünglich, wie Sie das schon erwähnt haben, auch von einer Kulturstätte am Michaelerplatz, die in einem umgebauten Ballhaus neben der Hofburg eingerichtet war. Das war vorher sozusagen ein Turnsaal für den Adel und da hatte man anfangs noch Opern gespielt, so in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und das Besondere daran war, dass es auch eine bauliche, direkte Verbindung zur Hofburg gegeben hat. Das war damals der kaiserliche Sitz in der Stadt. Und der Opernbetrieb hat gar nicht so gut floriert. Man suchte nach neuen Wegen, diese Spielstätte weiterhin am Leben zu erhalten. Und es wurde da auch Kammermusik aufgeführt und deutsche Singspiele von Mozart. Und die haben gar nicht so großen Anklang beim Adel gefunden, weil sie eben in der Sprache des Pöbels gehalten waren. Deutsch war damals noch nicht salonfähig, wenn Sie so möchten. Und Kaiser Josef II. Hat dann das große Interesse des Bürgertums am Schauspiel erkannt und dem Volk diese Spielstätte zur Verfügung gestellt, auch zum Leidwesen des Adels. Und das war dann auch schließlich der Durchbruch zum Erfolg, das Dramenspiel. 1776 hat Josef II. Das Deutsche, noch mit TH geschrieben, das Deutsche Nationaltheater nächst der Burg gegründet. Das ist unser Originalname, deshalb eben die Verbindung zum Burgtheater.
Und das hat man dann halt im Laufe der Zeit ein bisschen verkürzt und sagt jetzt einfach die Burg, das ist quasi wie eine Art Spitzname, aber auch ja schon richtig, mit viel Anerkennung verbunden. Also Sie sagen das Deutsche Nationaltheater, so ein bisschen was davon ist es heute immer noch, also österreichisches Nationaltheater sowieso, aber ja weit über die Landesgrenzen hinaus, eines der bedeutendsten Theater überhaupt und da guckt jeder hin.
Ja, das kann man schon so sehen. Josef II., der Auftrag damals ist schon formuliert worden, dass ein Repertoire-Theater zum Beispiel zu unterhalten ist. Das heißt praktisch jeden Abend ein anderes Stück aus der Weltliteratur oder wenn das aus anderen Kulturkreisen gedacht war, eben zu Bildungszwecken, dann nur in allerbester Übersetzung. Und noch dazu einmal pro Monat eine Premiere zu erarbeiten. Das war damals, so hat es der Kaiser angesehen, eine Pflicht des Staates, ein kulturell und qualitativ hochstehendes Bildungsangebot bereitzustellen. So hat man das damals gesehen und das ist heute noch genauso mit diesen Werten behaftet.
Wobei inzwischen die Bürger das Regiment sozusagen übernommen haben. Deswegen steht das Haus auch heute an der Ringstraße. Das ist ja die große bürgerliche Stadterneuerung des späten 19. Jahrhunderts in Wien. Und da zeigen die Bürger richtig, was sie können. Das Theater ist, muss man dazu sagen in diesem Zusammenhang, ich glaube, das größte im deutschsprachigen Raum. 1340 Plätze.
Ja, richtig.
Und prächtig ist es auch. Also die Bürger damals haben was zeigen wollen, dass sie was können auch, ne?
Ja, ganz so war es allerdings von Anfang an noch nicht gedacht. Es ist eigentlich im Sinne des Historismus, des Gesamtkunstwerks Ringstraße, wo die Prunkbauten wie eine Perlenkette aufgefädelt wurden, war das Haus im Historismus in der Hochrenaissance errichtet und vollgepackt mit repräsentativen und prunkvollen Elementen, eigentlich nur um dem Kaiser und seiner Gesellschaft ein würdevoller Rahmen zu sein. Es hat da Proszeniumslogen gegeben, eine eigene Hoffestloge und das große Pausenfoyer, das Sie vielleicht bei Ihrem Besuch auch noch in Erinnerung haben, war noch mit Konversations- und Teesalons verbunden, aber eigentlich alles nur für die kaiserlichen Kreise. Die Bürgerschicht, die eigentlich ursprünglich gedachte Zielgruppe des Burgtheaters, durfte nur von der Ringstraße über die neuen Tore ins Haus kommen und nicht über die beiden ausladenden, prunkvoll gestalteten Feststiegen, wo bei den Decken, zum Beispiel die berühmten Gemälde, heute noch sichtbar sind, in Öl gehalten von Gustav Klimt und Ernst Klimt und Franz Matsch. Das waren eigentlich ursprünglich nur Bereiche, die dem Kaiser vorbehalten waren.
Ein bisschen Ordnung muss ja auch sein, das darf sich nicht zu stark durchmischen, wobei heute ist, glaube ich, auch die Politik darauf ausgerichtet, möglichst viele Leute ins Haus zu holen, jeden und jede.
Ja, selbst wir Mitarbeiter dürfen das Wort Burg gar nicht aussprechen, obwohl das die Wienerinnen und Wiener so gerne machen, eben liebevollst gemeint natürlich. Wir Mitarbeiterinnen dürfen nur vom Burgtheater sprechen, sonst gibt's Strafe.
Ärger, dann geht's in den Kerker. Ärger, genau. Gibt's aber bei Ihnen nicht, oder?
Nein, nicht wirklich.
Sonst heißt es auf der Bühne, da wird Burgtheater Deutsch gesprochen. Was ist denn das schon wieder?
Das berühmte Burgtheater Deutsch, das kommt eigentlich von einer baulichen Unzulänglichkeit der ersten Phase des neuen Burgtheaters an der Ringstraße. Es wurde ja errichtet, 1888 dann eröffnet, nach 14-jähriger Bauzeit, errichtet von zwei Architekten, Karl von Hasenauer und Gottfried Semper. Und es war anfangs noch ganz im Sinne eines klassischen Opernhauses gestaltet, eben mehr repräsentativ. Und der Logenschwung war am Anfang noch lyraförmig nach vorne zum Bühnenportal hin verjüngt, so dass sich die feine Gesellschaft untereinander im Zuschauerraum hat gut mustern können, wenn Sie so möchten. Und der Plafond im Zuschauerraum war als Kuppel ausgeführt, auch wie in einem Opernhaus. Das funktioniert eigentlich als Schallschluckhaube gegen den Raumhall in einem Opernbetrieb mit Sängerinnen, Chören und Orchester. Aber dem hat man noch nicht Rechnung getragen, dass in einem Sprechtheater die Stimme der Schauspielerinnen und Schauspieler nicht so großen Schalldruck aufweist. Und da war der Dämpfeffekt von der Kuppel im Zuschauerraum sehr, sehr groß. Und man hat das auch kommentiert, dass man eben die Schauspieler nicht wirklich gut hören kann bis zur Galerie. Und deshalb hat man dann so pathetisch mit Zwerchfellresonanz und überdeutlich zu artikulieren begonnen. Das ist eigentlich ein Sprachstil oder Sprechstil, der sich aufgrund der baulichen Situation so etablieren musste. Man hat zum Beispiel bei der Eröffnung in den Zeitungen dann lesen können, man sieht im neuen Rathaus nichts und man hört im neuen Parlament nichts und man sieht und hört im neuen Burgtheater nichts.
Wunderbar.
Das war sehr, sehr repräsentativ.
Das mögen wir ja so gern an den Österreichern, dass sie so wundervoll die Dinge auf den Punkt bringen können. Aber das hat natürlich auch immer was mit den Auseinandersetzungen um solche Einrichtungen zu tun. Und das ist nun das österreichische Nationaltheater, aber zum Teil ja auch besetzt von Menschen, die Österreich sehr kritisch gesehen haben, wie Thomas Bernhard zum Beispiel, der berühmte Dramatiker, der in der Ära von Klaus Peimann, der Intendant war an der Burg, ich darf es ja noch sagen, natürlich auch das ein oder andere Stück geschrieben hat, das nicht so gut ankam, also Skandale ausgelöst hat. Das gehört irgendwie dazu zur Burg, dass diese Fallhöhe, was in der Burg passiert, das bekommt Aufmerksamkeit und darüber regt man sich auf, die ist auf jeden Fall da, ne?
Absolut, da gebe ich Ihnen zu 100% recht. Das Burgtheater steht immer im intensivsten Fokus der Bevölkerung. Das Publikum ist extrem kritisch. Die Menschen haben es immer geliebt, sich mit ihrer Burg auseinanderzusetzen. Und da sind die Skandale eigentlich willkommen gewesen. Man hat gewartet. Unter Klaus Peimann waren die Schlagzeilen aller Tageszeitungen immer gefüllt mit News aus dem Burgtheater. Und Klaus Peimann hat ja selbst sich sehr gerne in den Vordergrund gestellt und seine Meinung und kritische Haltung zu Politik und Gesellschaft in Österreich energisch und offen auf der Bühne in Szene gesetzt. Sein Thomas Bernhard oder unser aller Thomas Bernhard haben Österreich und seine Geschichte ja wirklich heftigst aufs Korn genommen. Der Skandal um die Inszenierung Heldenplatz zum Beispiel, das ist ja noch in aller Munde und in bester Erinnerung.
Da gab es einen Misthaufen und vor der Tür.
Da gab es einen Misthaufen vor der Tür und Postsendungen mit eigenartigen Inhalten. Da wurden die Schichten und Generationen in Österreich kräftigst durcheinandergewirbelt. Aber im Nachhinein gesehen, da können Sie sprechen mit älteren und jüngeren Besucherinnen und Besuchern, da sind ihm alle dankbar dafür. Klaus Peimann hat Regeln hinterfragt und den Menschen auch einen ehrlichen Spiegel vorgehalten.
Die Burg in Wien, eine Theaterinstitution. Intendant ist er nicht, aber eigentlich doch der Burgherr, Karl Heindl nämlich, zuständig in der Burg für die Sicherheit und für die Besucher. Zu den Burgen sind wir heute unterwegs in der Matinee-Sommerreihe Auf Reisen. Das Burgtheater in Wien ist jetzt noch in der Sommerpause. Vorstellungen gibt's dann wieder vom 5. September an.